ARD.
Was soll Schule denn im besten Fall leisten? Ich würde sagen, außer den basalen Grundkenntnissen, wo wir alle übereinstimmen. Ich muss ein bisschen rechnen können, ich muss ein bisschen schreiben und lesen können. Wäre ganz gut, wenn ich zuhöre, wenn ich keine Gewalt anwende, also erzieherisch. Ist doch das Wichtigste, was erreicht werden kann, die Lust am Lernen. Weil wenn ich aus der Schule komme und das Gefühl habe, egal, was ich in meinem Leben mache, weiterlernen möchte ich nicht, dann hat man im 21. Jahrhundert gerade ein richtig fettes Problem.
Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, die Katrin hier. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge Eltern ohne Filter. Und die ist heute mal ein bisschen anders, weil ich spreche zwar mit einem Vater, aber vor allem spreche ich mit einem Lehrer, einem Bildungsinfluencer, einem Aktivisten. Ach, wem sage ich das? Ich habe Bob Blume getroffen. Yay! Das ist der vom Podcast Die Schule brennt. Den gibt's wie uns auch in der ARD Audiothek. Das ist der, der auch mal bei Lanz oder in anderen Talkshows sitzt, wenn es um Bildung, um Digitalisierung oder um Medienkompetenz geht. Das ist der, den ihr vielleicht von Insta oder Twitter schon kennt, als Netzlehrer. Das Motto könnte heute also auch heißen, Lehrerstochter trifft Netzlehrer. Jep, kleines Geständnis, meine Eltern waren beide Lehrer. Mutter Grundschule, Vater Mittelschule. Ehrlich gesagt, ein Grund, warum ich mir das nie hab vorstellen können, also Lehrerin zu sein. Immer diese Eltern, höre ich sie noch stöhnen. Und jetzt? Jetzt bin ich selbst so ein Schulkind-Elternteil. Dritte Klasse ist meine Tochter. Die, in der es anzieht. In der die Weichen gestellt werden für den Übertritt. Leistungsdruck, ich hör dir trapsen. Und ich find's jetzt schon furchtbar. Und noch ein Geständnis. Ich selbst bin tatsächlich gern zur Schule gegangen. Und je mehr Jahre vergehen, desto mehr erkenne ich, was für ein Glück ich damit hatte. Dass ich schnell auffassen und gut lernen kann. Dass ich pflichtbewusst und anpassungsfähig bin. Dass ich ein Elternhaus mit Zeit und Know-how hatte. Dass ich das Glück hatte, gern zur Schule zu gehen. Bob und ich sind derselbe Jahrgang, 1982. Wir haben Anfang der 2000er an derselben Uni studiert. Gekannt haben wir uns damals aber nicht. Und wir haben beide eine 8-jährige Tochter. An einem regnerischen Aprildienstag kommt er nach München, weil er beim Digitalgipfel der Süddeutschen Zeitung auf dem Podium sitzt. Wir treffen uns im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks bei einer Tasse Cappuccino.
Herzlich willkommen in München, Bob.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. 4 Stunden Autofahrt hast du hinter dir. Woher kommst du?
Ich komme jetzt aus Offenburg. Nicht zu verwechseln mit Offenbach. Offenburg ist das Schöne.
Ja, es ist so schön da. Es ist
sehr
wunderschön.
Schön. Die Weinberge, ja, das Grüne, die Hügelchen.
Super idyllisch.
Ganz wunderbar.
Super idyllisch.
Ja.
Meine Oma ist in der Ortenau geboren und daher kenne ich die Ecke so ein kleines bisschen. Freiburg natürlich war ich 8 Jahre, du ja auch. Mhm. Können wir aber offenlegen, wir haben gleichzeitig an derselben Uni Germanistik studiert.
Ja, genau. Also ich meine, ich habe wahrscheinlich in den ersten 3 Semestern etwas weniger, obwohl ich habe auch studiert. Also ich will mich jetzt auch nicht als Hallodri zeichnen, aber ich weiß schon, dass im Grunde genommen das Wochenende am Donnerstag losging. Mhm. Und die Vorlesungen und Seminare wurden auch so gelegt, dass man im besten Fall kognitiv aktiv auch sein konnte. Das heißt, möglichst nicht um 8 Uhr.
So zwischen 11 und 14 Uhr hat man...
11 und 14, beste... Genau.
Ja. Wie hat es dich nach Freiburg verschlagen?
Ich habe, als ich so ungefähr 14 war, bei einem gemeinsamen Familienurlaub in einem kleinen italienischen Dorf 2 Mädels kennengelernt, mit denen ich so eine Brieffreundschaft hatte. Für die etwas jüngeren ZuhörerInnen, das war damals das Medium der Wahl. Da hat man drauf geschrieben, konnte man auch physisch anfassen. Ich erinnere mich auch noch groß an diese Erlebnisse, so einen Brief auszupacken. Ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt, aber mit
Absolut.
Parfüm drauf.
Ich habe es geliebt, Briefe zu schreiben. Ich hatte mehrere Briefpapiere in meinen Schubladen.
Ich habe die auch alle noch.
Ausgesucht habe.
Ich habe
auch überlegt, ob ich meiner Tochter sowas mal schenken soll. Aber macht man das heute noch?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, jede Zeit hat ihr Medium oder ihre Medien. Und natürlich kann man sowas auch machen und schön finden und drüber erzählen. Aber ich glaube, ich würde darauf verzichten, das so zu komplimentieren. Jetzt mach doch mal. Das ist das, was noch was wert ist. So würde ich es nicht machen. Aber jedenfalls, die haben mir kein Parfüm drauf gemacht, sondern das war eine platonische Freundschaft. Und die haben mich irgendwann nach Freiburg eingeladen und ich war
haben die dort gelebt?
Schockverliebt. Die haben da gelebt. Aber da kannte ich Freiburg und ich bin, glaube ich, auch immer noch, ja, kann ich wirklich sagen, kein Planmensch, sondern Bauchmensch. Also das heißt, für mich war klar, ihr Mama, ich gehe nach Freiburg. Und dann habe ich das gemacht, bin da angekommen, habe so einen gelben Zettel unterstrichen, was ich studieren möchte. Also ich saß da wirklich, ich habe 20 Minuten gebraucht, habe gedacht, das hört sich interessant an, das hört sich interessant an. Das hört sich auch interessant an und bin dann so in die Sachen reingestolpert. Und das mache ich auch immer noch so. Ne? Ich stolper in so Sachen rein. Und immer wenn ich die gut finde, dann stolper ich weiter und irgendwann wird draußen gehen oder dann joggen.
Man hat zumindest von dem, wie du dich zeigst, jetzt bei Instagram oder als ja, Bildungsinfluencer nennt man es ja, als Aktivist, wie auch immer, hat man so das Gefühl, dass es sehr leidenschaftsgetrieben ist und wenig mit Agenda und mit das muss doch mal, sondern wirklich so aus dem Herzen raus oder Bauch.
Ja, genau. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also ich habe ja in meinem letzten Buch die 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, das übrigens auch dann wieder bauchgetrieben war. Aber jedenfalls hat das ja eine Struktur. Also ich habe ja irgendwie 10 Dinge. Aber was jetzt so Instagram angeht oder so, ist das auch in der Tat so. Ich hatte noch nie einen Contentplan und ich habe, bis auf wenige Ausnahmen, mittlerweile seit 2 Jahren täglich gepostet. Dinge, über die ich so zwangsläufig auch stolper, ne? Im Bereich Bildung, Kinder, Erwachsene. Und manchmal wiederholt man ja auch Dinge, weil manche Dinge bleiben ja schlecht, selbst wenn man sie einmal angeprangert hat. Du hast gerade gesagt, leidenschaftlich, genau, das war damals auch schon so. Also leidenschaftliche Neugierde. Also ich hatte auch leidenschaftliche Neugierde für irgendwas, wo ich gar nicht wusste, was ist Gender Studies. Ich habe mich für Gender Studies angeschrieben. Das war das erste oder zweite Jahr in Freiburg, war überhaupt nicht meins. Und danach habe ich was anderes gemacht. Und das finde ich auch gut. Also wenn man sich das in Anführungsstrichen leisten kann natürlich, ne? Wenn man genug Geld hat, das zu machen, oder wenn man nicht Eltern sagt, die sofort sagen, jetzt hast du das einmal angefangen, jetzt musst du auch alles zu Ende machen, dann ist so eine Form des Ausprobierens ja das Beste, was es gibt. Zumal, wenn man gerade jung ist und orientierungslos. Gelebte Orientierungslosigkeit. Es gibt nichts Schöneres.
Bob ist Gymnasiallehrer in Bühl bei Offenburg für die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte. Er leitet außerdem die Theater AG und eine Medien AG und er kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit seiner Schule. Das alles macht er aber in Teilzeit. So hat er noch Zeit für seine Arbeit als Influencer und für seine Familie. Als wir anfangen, über seinen Job zu reden, da muss ich grinsen. Denn neben den Eltern, über die meine Lehrereltern gestöhnt haben, war da noch so ein Dauerbrenner im Lehrer-Bullshit-Bingo.
Wenn man meine Fächer hat, Englisch, Deutsch und Geschichte, und sowohl Mittelstufe als auch Oberstufe macht, ist man sehr viel damit beschäftigt, zu korrigieren.
Lange Aufgaben, viel Text.
Und das ist das Gegenteil einer sinnstiftenden Tätigkeit.
Korrigieren?
Ja.
Warum?
Bei der Korrektur, und das ist wirklich nicht gegen die Schüler gemeint, aber in den Formen der Korrektur, die wir haben, geht es nicht anders, als dass du 30 Mal ungefähr das Gleiche zu lesen bekommst.
Ja.
Es geht gar nicht anders. So,
und jetzt, selbst jetzt in den Fächern, du redest ja nicht von Mathe.
Ja, ja, und jetzt schau mal, wenn du also 30 Mal dasselbe machst, und zwar etwas, bei dem du viel, viel besser bist.
Qua Alter, qua Lebenserfahrung, qua...
Ey, du musst, deshalb bist du Lehrperson und die sind Schüler. Nochmal, ist wieder kein Vorwurf,
nein, nein.
Aber es ist klar.
Ja.
Dann kommt es, je nachdem, alle 10 Klassen, aber einfach, dass du mal einen Satz liest, wo du denkst, ah, das ist interessant. Der Rest ist nicht so interessant. So, jetzt könntest du sagen, okay, aber das ist doch dein Job, stimmt. Das Problem ist nur, dass dieser Arbeitsaufwand, der mündet in etwas, was völlig substanzlos ist. Nämlich in eine Ziffer, die 2 Sachen aussagen kann. Erstens, du kannst es das hätte ich dir aber vorher sagen können. Oder du kannst es nicht und das hat überhaupt keine Konsequenz.
Da kann ich dir jetzt aber auch nicht weiterhelfen, weil
richtig,
wir müssen weiter.
Richtig, ja. Weil jetzt müssen wir ja weitermachen. So, und weil das so ist, kann man jetzt den Anspruch an sich haben und diesen Anspruch habe ich auch an mich zu sagen, ja gut, aber jetzt möchte ich aber konstruktives Feedback schreiben.
Mhm.
Das habe ich auch gemacht, das mache ich auch. Aber ganz ehrlich, das konstruktive Feedback, das ist vorher passiert. Ich sage jetzt mal fiktive Person Marvin. Marvin hat es nicht geschafft, innerhalb von 6 Wochen mit meiner Hilfe, mit der Hilfe der Klassenkameraden, mit der Möglichkeit zu üben, vertiefen und das Ganze noch als Hausaufgabe zu machen, hat es also nicht geschafft zu bestehen. Und jetzt gebe ich mir die Klassenarbeit zurück, sage, du kannst es nicht. Und dann sage ich sowas wie, aber es wäre schon gut, wenn du dir das jetzt noch aneignest. Ne? Wer soll denn das glauben? Wer soll das denn glauben? So, und jetzt fassen wir es zusammen. Man macht also eine Tätigkeit, die anstrengend ist, langweilig, lange dauert und die letzten Endes zu nichts führt.
Mm.
Ich weiß gar nicht, ob ich das vor 5 Jahren auch so gesagt hätte, weil das schon hart ist und ich muss gleich auch eine ganz kleine Klammer aufmachen. Aber das ist insgesamt etwas, was es unerträglich macht. Und ich kann das keinem beschreiben. Unerträglich. Es geht mir so, also ich brauche manchmal für einen Klassensatz, 10., 11. Klasse, eine Woche, jeden Tag. Weil nach 3, 4 kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du könntest mir sagen, pass mal auf, ob kommt noch eine oder die Steuererklärung. Da würde ich sagen, her mit der Steuer, jetzt,
okay,
sofort. Ich hole die Belege raus.
Ja.
Ganz kleine Klammer auf. In der Oberstufe ist das ein bisschen was anderes, sich respektvoll zu behandeln gegenseitig, ist das Allerwichtigste.
Mhm. Ne?
Auf Augenhöhe, nicht eine kumpelhafte Augenhöhe, sondern du glaubst mir, dass ich das Beste mache, damit du gut lernen kannst. Und ich glaube dir, dass du das auch so siehst. Und wenn der Punkt, bei manchen ist es sehr spät der Fall, aber wenn der passiert und die Schüler wissen, das, was Herr Blume da zurückmeldet, ich habe 3 oder 4 Jahre lang jedem Schüler nach jeder Arbeit eine Seite DIN A4 geschrieben. Schriftgröße 12. 140 Seiten in der Oberstufe. Die sind besser geworden, glaub mal. Irgendwann bin ich dazu.
Weil es auch Wertschätzung ist?
Nee.
Weil es mehr ist als die Ziffer?
Überhaupt nichts. Nee, haben manche als das Gegenteil von Wertschätzung erfahren, ehrlich gesagt, weil die mussten mit meiner Kritik umgehen. Und meine Kritik ist hart. Dann müssen die zwar schlucken.
Mhm.
Und ich hatte auch schon Schüler, die mussten erst mal 3 Wochen lang, waren die sauer. Aber die sind dann wieder gekommen und die haben gemerkt, okay, aber ich werde hier jetzt auch besser. Und dann ist das was anderes, weil, und das ist das, was ich meine, dann ist meine Arbeit, das macht den Korrekturjob immer noch nicht zum sinnstiftendsten überhaupt, aber dann ist es etwas, das halt sinnstiftend oder wichtig ist. Schule sollte doch der Ort sein, wo man im besten Fall durch die Lehrkraft irgendwie sich verbessert und verändert. Und wenn wir nur darüber sprechen, zeigt das ganz gut, wie man von ganz konkreten Erfahrungen, in dem Fall von der Korrektur, dahin kommen kann zu sagen, also Moment, irgendwie funktioniert doch dieses System nicht.
Boah, ehrlich gesagt finde ich genau das frustrierend, dass so vieles, was konkret an der Schule Mist ist, auf das System hindeutet. Auf ein paar dieser Dinge kommen wir noch in unserem Gespräch. Hausaufgaben, Lehrermangel, die Aufteilung der weiterführenden Schulen in Deutschland in Gymnasium, Realschule, Mittelschule. Ich bewundere Bob für seine Energie, für sein stures immer wieder Betonen, was sich ändern muss. Seinen Insta-Kanal, den kann ich euch echt nur empfehlen, falls ihr dem Netzlehrer nicht eh schon folgt. Bob und ich reden viel über Noten. Als ich meine, dass ich den Sinn von Noten vor allem in Fächern wie Kunst oder Musik gar nicht verstehe, da unterbricht er mich gleich. Den Unterschied, den will er gar nicht machen. Er hält Noten generell für falsch. Theoretisch, sagt Bob, sollen Noten valide, objektiv und verlässlich sein. Praktisch ist das unmöglich. Er erzählt mir von einer Schülerin. Die hat einen tollen Kommentar geschrieben. Den hätte man so veröffentlichen können. Im Test, also da, wo es dann zählt, wo benotet wird, ist es für sie dann nicht so gut gelaufen. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber da hat sie dann nur die Hälfte der Punkte bekommen. Noten sind nicht fair. Und eine unfaire Benotung, die passiert allen LehrerInnen. Klar, auch ihm, gibt Bob zu.
In der Aufsatzform der Erörterung, ich weiß nicht, ob die heute noch so heißt, bei uns damals in der Schule hieß das Erörterung, da kriegt man ein Thema und soll zwei Seiten argumentieren, pro, contra. Jetzt sag mal, ich höre einen Kontra-Noten bei dir sehr stark raus. Was wäre denn dein Argument pro Noten? Hättest du eins, wenn du eine Erörterung schreiben müsstest?
Naja, ich bin ja sehr großer Fan des Soziologen Amin Nasseh, dessen Argumentation oftmals ist, dass Dinge deshalb so sind, wie sie sind, weil sie sich in irgendeiner Weise ja auch bewähren. Und unabhängig von den Problemen, die sich in dem Notensystem zeigen, sind Noten so ein bisschen wie Geld. Solange alle dran glauben, funktioniert's. Also könnte man auch sagen, sie sind sehr effizient. Sie sind in ihrer Scheinobjektivität objektiv. Und sie haben die Kraft dazu, einen Redegegenstand zu haben, auch bei Eltern.
Du sagst so viele Dinge, bei denen ich einhaken möchte. Ich möchte jetzt beim Redegegenstand einhaken. Wo fange ich an? Meine Eltern haben das nicht gut hingekriegt. Als ich Schülerin war, habe ich sehr deutlich gespürt, wenn ich Einsen und Zweien nach Hause bringe, ist alles cool. Ab einer Drei wurden Augenbrauen nach oben gezogen. Das hat mich unter Druck gesetzt. Das hat tatsächlich auch was mit Anerkennung sogar im eigenen Elternhaus irgendwie aus mir gemacht. Also dieses, nur wenn ich gut bin, werde ich geliebt. Jetzt mal sehr groß aufgeblasen. Und jetzt bin ich Mutter einer Grundschülerin und bin völlig lost, wie ich mit Noten umgehe, weil ich will ihr das auf alle Fälle ersparen. Ja, mir ist es total wichtig, dass meine Drittklässlerin weiß, wurscht, was sie nach Hause bringt, alles fein, ja. Aber es steckt wahnsinnig tief in mir drin. Also meine Augenbraue will zucken, wenn die eine 3 nach Hause bringt. Wie schlimm ist das? Weißt du, an mir selber. Ich mag das an mir selber überhaupt nicht. Ich frage nach, hast du denn den Test schon raus? Ich frage nicht, welche Note hast du, ich frage immer noch, welchen Test hast du denn? Und dann denke ich mir, ist dann die Frage, wenn sie eine 3 heimbringt, bist du zufrieden damit? Also weißt du, was würdest denn jetzt du als sowohl als Lehrer als auch als Papa sagen, wie man als Eltern mit dieser Notengeschichte als Redepunkt umgehen soll?
Also erstmal, wenn man jetzt mit aller Kraft versucht, die Note zu umgehen, okay, dann fixiert man ja auch wieder die Note. Was genau ist eigentlich der Punkt? Jeder weiß doch, dass ein Impuls dem Kind gegenüber nicht zu einer kompletten Verhaltensänderung führt. Also, wenn ich jetzt sage, oh, eine 3, ich liebe dich nicht mehr, wird das genauso nicht dazu führen, dass ein Kind das nächste Mal eine 2 hat, wie kannst du dir denn erklären, dass es eine 3 ist, freundlich zugewandt? Also, alles wird es nicht besser machen.
Nein.
Was ich mit Fokusverschiebung meine, ist zu sagen, wir lassen in dem Fall die Note aus und konzentrieren uns auf das, was wichtig ist. Nämlich, was ist dir denn besonders schwer gefallen? Oder gab es was, was du sofort wusstest? Also worauf konzentrieren wir uns? Wir konzentrieren uns weder auf die Note noch auf die Fähigkeit. Aha, das zeigt eine schlechte Mathe-Note. Ach ja, das können wir nicht, das liegt in der Familie. Und plötzlich hast du so ein Mindset, was es dir fast unmöglich macht, dich zu verbessern, weil du so im Sinne von einer self-fulfilling prophecy schon denkst, geht gar nicht.
Ich war so hart auf eine 5 gebucht in Latein, da ging nichts mehr.
Ja, also diejenigen, die auch das Growth Mindset zum Beispiel kennen, die wissen, es geht eben auch um eine Geisteshaltung, die nicht sagt, weil ich eine bestimmte Leistung, die wiederum mit einer Note ausgedrückt ist, nicht erreicht habe, heißt das, dass ich das halt einfach nicht kann.
Wieder kann, ja.
Sondern es heißt, ist immer noch dahinter gedacht.
Genau.
Ja,
ich kann
es
das
ist immer
noch
dahinter gedacht. Also mit anderen Worten, deine Tochter kommt mit einer 1, einer 2, einer 3, einer 4. Was würdest du machen? Da kannst du sagen, auch bei einer 1, Mensch, dann zeig mal deine Aufgaben. Ah, oh, wow, das hast du ja toll gemacht. Da hast du viel für geübt oder auch nicht für geübt. So, aber halt eben nicht so dieses, eine 1. Und für die 1 kriegst du 5 €. Und für die 2 kriegst du noch ein Eis. Ja. Für die 3 werden die Augenbrauen hochgezogen.
Voll. Kann meine Tochter nach Hause und sagt, ihre Sitznachbarin, Mama, die bekommt Geld, wenn sie eine 1 schreibt. Warum bekomme ich kein Geld? Da habe ich gesagt, weil ich nicht möchte, dass wenn du mit einer 3 nach Hause kommst, dann traurig bist, weil es nichts gibt, was soll. Also ich will auch nicht, dass du für Geld
und ich werd jetzt
arbeitest.
Mal, und ich werde jetzt mal was sehr Meinungsstarkes sagen.
Bitte.
Ich glaube, dass Geld zu geben das Schlimmste ist, was man dem Lernen des Kindes oder dem Kind in dem Fall antun kann. Und auch das ist übrigens wissenschaftlich erwiesen. Motivation entsteht auf der Grundlage von drei Dingen. Und das ist Selbstwirksamkeit, Autonomie und soziale Eingebundenheit. Mhm. Und Selbstwirksamkeit, manchmal heißt es auch Kontrolle. Und das Erkenntnisreiche ist, dass durch externe Belohnungen genau diese Dinge weniger werden. Also das heißt, es wird zu einem Tauschobjekt. Und in Bezug auf das Lernen kann das aber eben zweierlei bedeuten. Erstens, Noten sind schon ein Austauschobjekt. Mhm. Also wenn man jetzt sich nur auf die Noten fixiert und gar kein Geld gibt, dann kann das schon sein, dass das Kind nur noch das macht für die Note. Mhm. Und todunglücklich ist. Todunglücklich. Ja. Mit einer 2+, ja, obwohl es etwas richtig gut kann.
Das ist ja
scheiße. Ja. Und wenn du dann auch noch das Ganze mit Geld verstärkst, dann verstärkst du das Tauschobjekt mit einem weiteren Tauschobjekt.
Boah, diese Noten, oder? Gibt's Kinder, denen die wirklich egal sind? Übrigens war Bob selbst auf einer Waldorfschule, in der es ja gar keine Noten gibt. Trotzdem würde er selbst nicht Waldorflehrer sein wollen. Dazu ist er diesem Schulsystem und vor allem, wie er wörtlich sagt, der dahinterstehenden Ideologie gegenüber zu kritisch. Dass sich an Schule was ändern muss, ist jedenfalls klar. In der ARD-Mediathek, da gibt's gerade zwei spannende Doku-Folgen von ARD-Wissen. Bob ist da auch dabei. Und noch Saskia Nichtzial, a.k.a. Liniert Kariert, die wiederum auch schon bei uns im Podcast war. In der Folge Schule ohne Druck, da geht's genau darum. Und zwar um einen Schulversuch ohne Noten oder Hausaufgaben. Ja, sowas gibt's in Deutschland. An einer speziellen Schule, die zu einer Uni gehört. Dort werden Bildung und Pädagogik direkt an Modellklassen erforscht. Und in der zweiten Folge, da geht's dann um Chancengleichheit. Und wie es möglich ist, dass der Bildungsabschluss unabhängig vom Einkommen der Eltern wird. Die heißt Abitur für alle. Dafür ist Host Frank Seibert nach Kanada gereist, wo das nämlich schon klappt. Frank kennt ihr vielleicht auch schon aus Die Frage. Den Link zu beiden Dokus, den stellen wir euch in die Shownotes. So, Bob und ich haben wirklich lange über Noten gesprochen. Und weil ihm das so wichtig ist, holt er nochmal grundsätzlich aus.
Was soll Schule denn im besten Fall leisten? Ich würde sagen, außer den basalen Grundkenntnissen, wo wir alle übereinstimmen. Ich muss ein bisschen rechnen können, ich muss ein bisschen schreiben und lesen können. Wäre ganz gut, wenn ich zuhöre, wenn ich keine Gewalt anwende, also erzieherisch. Ist doch das Wichtigste, was erreicht werden kann, die Lust am Lernen. Ja. Weil wenn ich aus der Schule komme und das Gefühl habe, egal, was ich in meinem Leben mache, weiterlernen möchte ich nicht, ja, dann hat man im 21. Jahrhundert gerade ein richtig fettes Problem. Ja, aber
Stichwort lebenslanges
es
Lernen.
Braucht, ja, genau, und dieses Stichwort, ich habe letztens eine ganz interessante Kritik daran gelesen, dass man sagt, so ja, das ist irgendwie ein neoliberales Konzept und so, sehe ich nicht so, weil Lernen ja nicht zwangsläufig nur im Hinblick auf eine Erwerbstätigkeit gesehen werden muss, sondern auch in Bezug auf die Entfaltung des eigenen. So, und was meine ich damit? Damit meine ich, keine 3, keine 4, keine 5, wenn das Kind ernst genommen wird und man daran arbeitet, wird den Lebensweg zwangsläufig zerstören. Aber es wird ungleich schwerer, wenn man durch das eigene Zutun Kindern über eine lange Zeit mit auf den Weg gibt, alles, was du tust, hat eigentlich wirklich nur einen Wert, wenn du dafür entweder eine Ziffer oder eine Belohnung bekommst. Weil ab dem Moment, wo das Kind dann nicht mehr zu Hause ist, wieso soll ich jetzt noch irgendeinen Scheiß machen? Wieso? Wieso bitte?
Natürlich.
Und die Antwort zu geben, ist dann relativ schwierig tatsächlich.
Ja.
Kennt ihr diese Frage? Wieso soll ich das lernen, Mama? Mir graut's vor der. Weil natürlich Lernen mit Interesse und Motivation zu tun hat. Ich habe jetzt mal eine andere Frage. Seid ihr schon auf Instagram in unserer Eltern ohne Filter-Community? Folgt uns da, dann können wir uns austauschen. Auch vor meinem Gespräch mit Bob haben viele von euch mir dort Input gegeben. Wir haben euch nämlich gefragt, was euch Eltern an Schule am meisten nervt. Und da kriegt man dann ja bei Insta immer so diese weißen Antwortkästchen zurück, in die ihr was reingeschrieben habt. Und ganz oft war da nur ein Wort zu lesen. Hausaufgaben. Na, dann rede ich doch mal mit dem Netzlehrer über Hausaufgaben.
Ich glaube, dass Schule so geplant werden muss, dass es keine Hausaufgaben mehr gibt. Und das hilft natürlich jetzt keinem.
Doch, das entlastet. Es entlastet es zu hören, zu wissen, dass man mit dem eigenen Gefühl als Eltern nicht ganz falsch liegt. Immerhin das.
Ja, also ich habe zu Hausaufgaben ein gespaltenes Verhältnis, weil ich glaube, dass ich in bestimmten Phasen in der Oberstufe zum Beispiel wirklich tolle Hausaufgaben gegeben habe. Und das glaube ich deshalb, weil sie genau da angedockt haben, wo wir heute schon drüber gesprochen haben, nämlich an der Lernlust.
Mhm.
Ich habe die Schülerinnen und Schüler Blogs schreiben lassen. Und diese Blogs, die haben eben so funktioniert, dass die Schüler zu Themen schreiben konnten, die sich selber ausgewählt haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Schüler zu mir gekommen sind, gesagt haben, das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Spaß am Schreiben hatten. Also eine gute Hausaufgabe. So.
Was glaubst du, woran lag es am Veröffentlichen? Also dass man wusste, das wird Leserinnen und Leser
nee.
Finden?
Ach so, oder? Nee. Ich meine, das ist ein Relevanzfaktor, klar. Und ich bin natürlich als jemand, der sowieso schon online ist, auch kann das natürlich auch präsentieren und dann sagen, guck mal, das haben gerade 300 Leute gelesen. Nee, an der Auswahl habe ich geschrieben, Aufgabe 1, du könntest dir die neue Kolumne von Sascha Lobo durchlesen und dazu was schreiben. Du könntest aber auch 2, 3 und 4 und 5, Aufgabe 5 war immer, ignoriere alles, was ich geschrieben habe und such dir selber was raus.
Mhm.
Die haben meistens 5 gemacht.
Echt?
Ja, ja. Also das braucht immer so ein bisschen, man muss Sachen ja auch fair lernen. Es gab auch überhaupt kein Format. Schreibt über, was ihr wollt. Suffragettenbewegung.
What?
Feminismus in der Weimarer Republik. Was wäre, wenn Alien existieren? Hat ein Jugendbuch mir suizidale Gedanken gemacht, 10 Jahre später? Intensivste, krasseste Überlegungen und Gedanken. Wahnsinnig erhellend. Aber was sollen Hausaufgaben eigentlich leisten? Im schlechtesten Fall weiß man es nicht. Im semi-schlechten Fall Übung.
Ja, Übung, Vertiefung kommt mir so in den Sinn, wird
so
argumentiert.
So, und da würde ich sagen, also, wofür soll denn dann die Schule da sein?
Nicht nur du, ja.
Also, wir haben es mit vielen Systemen, aber eben im Schulsystem auch mit gewachsenen Systemen zu tun, deren Logik aus einer Zeit stammt, in denen die funktioniert hat. So, innerhalb dieses Systems schickst du dein Kind dahin, wo jemand ist, der alles weiß. Innerhalb seines Fachs. Ist total logisch. Jetzt bist du aber umgeben von Informationen. Es geht nicht mehr darum, dass es nur noch ein Medium gibt, wo man hinlaufen muss. Das wissen wir alle.
Mhm.
Kann sich so vorstellen, also man wird gerne ein Hochbeet bauen. Man denkt sich, scheiße, jetzt muss ich unbedingt überlegen, ob ich in dieser Woche von 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr 29 Leute zusammensuchen kann, die auch ein Hochbeet bauen sollen, damit die in bestimmten Phasen von irgendjemand, der weiß, wie das geht, das erklärt bekommen.
Mhm.
Wird doch keiner machen.
Mhm.
Und warum nicht? Weil, wenn wir wissen, was wir wollen und die Haltung haben, dass wir es machen und die Vorstellung, dass wir es können, also all das, was Schule eigentlich jetzt leisten muss, wir schon wissen, wie es geht.
Mhm.
Monika, du hast so ein Hochbeet gebaut. Und Monika sagt, aber hundertprozentig weiß ich die Zusammensetzung nicht mehr. Ich habe da so ein gutes YouTube-Video und guckst das YouTube-Video an und dann wird da was gesagt und dann sagt er übrigens, die Materialien für das Hochbeet, die stehen unten in der Beschreibung. Guckst auf die Beschreibung, drückst auf den Link. Damit so. Das ist Lernen, wie es gerade funktioniert.
Mhm. Ja, und das Tutorial von dem zu unterscheiden, dass das dir hilft und dass das dir einen Bären aufbaut.
Genau. Und das ist ja die gute Nachricht für die Lehrkräfte. Denn es geht nicht darum, dass sie keine Daseinsberechtigung haben. Es geht darum, was sie eigentlich tun. Und jetzt gibt es ja schon so Konzepte Flipped Classroom, was zumindest den Gedanken der Hausaufgabe zumindest sinnvoller gestaltet. Es bedeutet, Flipped Classroom, anstatt dass ich meinen Schülern eine Stunde lang erkläre, wie eine Kurzgeschichte aufgebaut ist. Ja, und dann sage ich, plötzlicher Einstieg und so. Und dann müssen die das irgendwie nachkauen. Und dann sage ich so, jetzt habe ich euch das erklärt, jetzt habe ich eine Hausaufgabe, schreibt mir die Interpretation. Nehme ich ein YouTube-Video auf, sage, guckt euch bitte das YouTube-Video an.
Indem du das erzählst,
was zu Hause, indem ich das erzähle, was ich gemacht habe, weil irgendwie wissen solltest du ja trotzdem. Dann kommt ihr wieder in die Schule, ich beantworte euch Fragen, was ihr nicht verstanden habt und dann schreibt ihr die Interpretation, wenn ich bei euch bin, dann könnt ihr mich nämlich fragen.
Und nicht die Mama.
Und nicht die Mama.
Mhm.
Nicht die Mama.
Nicht die Mama.
Nochmal. Also und all das zeigt, dass, da bin ich ja immer auch hinterher zu sagen, also wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, über den Stoff und die Stofffülle und so weiter. Und Hausaufgaben sind ja im Grunde genommen ein Beweis der Dysfunktionalität eines Systems, bei dem man ja schon extra an einen Ort geht, wo man die Sachen macht. Und dann kommt man nach Hause und muss eigentlich das machen, wofür die Schule eigentlich da wäre, nämlich lernen. Und dann muss man das Glück haben, das ist ja genau das Problem der Chancenungerechtigkeit. Entweder hast du halt die Eltern oder die Nachhilfe oder die 20 Euro extra für ChatGPT-4.
Na, wie engagiert seid ihr bei euren Schulkindern? Oder wollt ihr sein? Oder könnt ihr sein? Dass ich da selbst nicht so wirklich der Typ dafür bin, das habe ich ja schon in der Folge mit Marlene Helene erzählt. Für mich wäre es absolut mega, wenn die Schule so laufen würde, dass außerhalb der Unterrichtszeit nichts mehr getan werden muss. Wenn ich versuche, meiner Tochter was beizubringen, also was Schulisches, dann blockt sie ab. Und ich verstehe das auch. Ich, die Mama, bin fürs Liebhaben und Zusammenleben da. Fürs Vorleben von Lernlust und Interesse, ja. Aber doch nicht dafür, ihr geometrische Formen zu erklären. Weil sie in letzter Zeit öfters krank war, habe ich das sogar gemacht. Und es hat immer zu Unzufriedenheit oder sogar Streit geführt. Klar, Konflikte gehören dazu. Aber da reichen mir ehrlich gesagt schon die um Süßigkeiten, Bildschirmzeit und Kinderzimmer aufräumen.
Mir war klar, dass wir das Schulsystem natürlich kritisieren, weil du kritisierst es, ich kritisiere es als Mutter und als Lehrerinnentochter. Und ich habe immer gedacht, die Frage, die kann ich dir nicht stellen, weil sie führt ins Nichts, aber jetzt drängt sie sich mir so auf. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich in den nächsten, ich nenne es mal die Schulzeit meiner Tochter, die sitzt dritte Klasse, sagen wir, die macht bis zur 10., in den nächsten 7 Jahren was verändert? Und zwar an den Dingen, die du kritisierst. Zum Guten.
Naja, die Dinge verändern sich vor allen Dingen dann, wenn es nicht anders geht. Und der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Aus unterschiedlichen Gründen. Also ich sage dir ein Beispiel.
Wie heißt dieses Kapitel? Das ist so schön. Schlechte Lehrer haben es zu leicht.
Ja, aber schlechte Lehrer haben es zu leicht ist ein Luxusproblem. Schlechte Lehrer zu haben heißt ja, dass man Lehrer hat.
Okay.
Ja,
Lehrermangel.
Ja, und das ist ein Problem, das wird noch krass werden. Es ist jetzt schon so, dass in Berlin die Hälfte der Leute Seiteneinsteiger sind, Quereinsteiger. Ich habe im Spiegelartikel gelesen, da wird dann auch gesagt, dass die Hälfte derjenigen, die einsteigen, dann auch direkt wieder aussteigen, weil es ist halt dann doch nicht so easy, wie mancher denkt. So, aber jetzt kommt's.
Ja.
Corona hat gezeigt, dass Dinge möglich sind, nicht überall und nein, nicht in jeder Schulform und nicht bei jedem, aber dass Dinge möglich sind, die vorher undenkbar gewesen wären. Undenkbar. Und woran lag das? Das lag daran, dass die externen Kräfte so stark waren, dass man sich nicht wehren konnte. Das ging danach leider auch teilweise schnell wieder weg. Aber ganz ehrlich, also dass die Bundesbildungsministerin im Januar des Jahres 2024 gesagt hat, es müsste mal so einen Bildungsprotest geben wie jetzt gegen rechts, das hat mich auf der einen Seite gewundert. Auf der anderen Seite dann aber wieder nicht. Es hat mich gewundert, weil wir am 23.11. einen bundesweiten Bildungsprotest gemacht haben. Ich habe in Köln gesprochen, es waren 25.000 Leute auf der Straße. Ist nicht wahnsinnig wenig, aber das waren 90 Organisationen, die dazu aufgerufen haben. Also wir leiden einfach noch nicht genug. Sorry, wir leiden einfach noch nicht genug. Denn letzten Endes ist es ein wahnsinniger Unterschied, ob ich höre, was Bob Blume sagt und so. Und ja, müsste, hätte, dies, das. Oder ob man sich dann hinstellt. Denn ein Teil der Wahrheit ist ja, dass selbst diejenigen, die aus so einer Luxusposition sagen, ja, eigentlich bräuchten wir auch eine Einheitsschule, eigentlich müssten wir zusammen lernen, ist übrigens auch wissenschaftlich erwiesen, dass vom Zusammenlernen alle profitieren, auch die besonders Guten.
Also weg mit Gymnasium, weg mit Realschule, Mittelschule, sondern einfach Gesamtschule bis zur 9.
Genau,
Klasse
genau.
Und danach...
Genau, und danach kannst du gucken, aber... Wozu führt das eigentlich? Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich als Teil des Systems zu sehen. Wir sind Teil des Bildungssystems, wenn wir unsere Kinder nach Noten fragen oder Geld dafür geben. Wir sind Teil des Bildungssystems, weil wir sagen, auf die Schule schicke ich mein Kind aber nicht, weil da ist der Migrantenanteil zu hoch. Wir sind Teil des Bildungssystems, indem wir offen über alternative Konzepte sprechen oder unseren Arsch auf eine Demo bewegen, die eine andere Bildung fordert. Und das ist bei den Lehrkräften genauso. Ich könnte teilweise echt, ich kriege da ganz viel mit und könnte darüber verzweifeln und so. Aber im Grunde genommen ist der Leidensdruck noch nicht groß genug.
Na, es gibt ja viele, die sich nicht äußern. Und zwar auch bewusst nicht äußern wollen. Das weiß ich aus journalistischer Arbeit. Wir fragen die an und die wollen alle nicht reden. Die wollen sich nicht gegen ihren Arbeitgeber, den Staat, äußern, obwohl sie verbeamtet sind.
Ja, habe ich auch schon gehört. Ich habe auch schon mitbekommen, dass das einen guten Grund hat. Also da wurden auch Leute schon in die Bezirksregierung vorgeladen. Da gibt es jetzt gerade erst einen Fall in Bayern, wo ein Lehrer eine Kappe aufhat. Und jetzt kriegt er wahrscheinlich ein Disziplinarverfahren.
In Bayern habe ich auch noch irgendwas anderes mitgekriegt, einen Genderstern, aber das...
Das ist so billig. Also es ist auch auf einer anderen Seite billig. Aber es ist auch monetär billig. Das ist das, was mich am meisten aufregt mit dieser Scheindiskussion. Wir können ja über Gendern und darüber, ob das jetzt schwer lesbar ist oder nicht lesbar ist und so weiter, da können wir ja drüber sprechen. Ich zum Beispiel habe einen Artikel im Spiegel geschrieben, da habe ich geschrieben, Gendern ist eine Zumutung und deshalb muss es in die Schule. Also wo kommen wir denn hin, wenn wir plötzlich alles verbieten, was irgendwie konfliktreich ist? Mhm. Dafür ist Schule doch da. Dirk von Gehlen sagt, Schulen sind die Trainingszentren unserer Demokratie. Ja. Das wird immer so aufgeblasen und so, aber letzten Endes ist es halt so, Bildungspolitik und Kinder werden immer dann genutzt, wenn sie billig sind. Wir haben einen Investitionsstau von 45 Milliarden Euro. Und das heißt, also so verstehe ich das zumindest, dass wenn man 45 Milliarden Euro ausgeben würde, dann sehen die Schulen trotzdem nicht so aus wie der Google Campus. Und so sollten sie ja aussehen, ne?
Mhm.
Also machen wir uns nichts vor. Wir haben ja nichts anderes. Schulen müssen so sein, dass du hingehst und sagst, also ich finde, das Erste, was man sagen müsste, wäre als Eltern, komisch. Also so habe ich das aber nicht in Erinnerung.
Man merkt es ihm an. Bob gehört zu denen, die das Schulsystem ins 21. Jahrhundert bringen wollen. Wird ja auch langsam Zeit. Deswegen setzt er sich auch für die Digitalisierung ein. Und gerade deswegen interessiert mich noch, wie er eigentlich diese Sache mit der Bildschirmzeit als Papa regelt.
Jetzt frage ich mal den Papa in dir, in dem Digitalisierungslehrer. Wann bekommt deine 8-jährige Tochter ein Smartphone? Schon eine Idee? Hat sie schon eins?
Dann, wenn alle anderen es auch kriegen, denke ich mal, weiter für eine Schule. Aber sie hat ein iPad.
Mhm.
Und wir haben dieselben Diskussionen, Bildschirmzeit. Ich merke auch den Sog, es funktioniert. Aber wir haben aber auch Routinen. Also wir haben zum Beispiel eine Leseroutine, dass wir alle zusammen lesen. Denn das Blödeste, was man machen kann, ist ja sagen, so jetzt ist aber genug. Und dann setzt man sich selber ans Handy.
Yep. Wie viel Bildschirmzeit hat sie?
Über einen Daumen gepeilt eine Stunde. Aber wir haben das tatsächlich nicht
aus. Für Video oder für Apps oder für beides, für egal was?
Für Serie und oder Spiele.
Mhm.
Hörspiel nicht eingerechnet.
Hörspiel grenzenlos?
Dann kommen wir in Teufelsküche. Ah, grenzenlos auch nicht. Ich glaube.
Bis jetzt ist bei mir check,
also
check,
grenzenlos, check. Grenzenlos finde ich. Ich meine, die macht das manchmal, die puzzelt und hört ein bisschen dabei und so,
genau, ja?
Ja. Aber die geht auch viel raus und so. Also, aber potenziell ist es schon so, dass wir da nicht so restriktiv sind, aber es ist schon so, dass ich dann sagen würde, guck mal, jetzt hast du echt ein paar Mal gehört, jetzt können wir nicht was anderes zusammen machen. Aber potenziell ja, potenziell ja. Ich glaube, das, wo es wirklich relevant wird, ist erstens bei Spielen und wenn es dann um soziale Medien geht, beziehungsweise Videos, weil es ein Unterschied ist, ob man auch die Aufmerksamkeit sehr lange an der Geschichte hat, an der Geschichte von mir aus auch als Film oder als Serie oder so, oder ob man in einen Sog kommt algorithmischer Vorschläge, dem man sich nicht mehr entziehen kann. Und das möchte ich vermeiden, dass meine Tochter einen Kontrollverlust erleidet. Und den definiere ja nicht ich, sondern es gibt ja auch viele Schülerinnen und Schüler, die den selber definieren, die doom-scrollen. Also das heißt, die Videos gucken und plötzlich ist Abend. Ja.
Aber wie Meine Tochter hatte freien Zugang zu Spotify und hat da ganz viele Hörspiele immer gehört. Mhm. Auch durfte sie selber entscheiden, wie viel. Und die kam letztens an und hat gesagt, Mama, ich habe entdeckt, man kann da YouTube-Videos gucken. Und zwar, was Gamer streamen. Mhm. Und ne, diese kommentierten Gaming-Videos.
Let's Plays.
Mhm. Und sie sagt, ich kann nicht aufhören, das zu gucken. Mach das bitte weg. Und die ist jetzt 8. Und die vertraut mir da, weil wir haben viel darüber geredet, was Bildschirmzeit und so weiter, ja. Irgendwann ist die, keine Ahnung, 13, 14 und sagt, Mama, dein Urteil ist mir wurscht. Also mir geht's um diesen Übergang zur Selbstverantwortung. Und jetzt habe ich jemanden vor mir sitzen, der vor allem mit Jugendlichen zwischen 10 und 19 zu tun hat. Wie schätzt du denn diesen Übergang ein? Oder wie stellst du dir den für deine eigene Tochter vor? Ich als dein Papa gebe dir Medienzeit zu, du entscheidest selber, du darfst selber entscheiden. Wie würdest du da die Steps vorgehen?
Also erstmal muss ich sagen, das, was deine Tochter gemacht hat, eine extrem krasse Form von Selbstreflexion. Und also ich weiß nicht, ich habe da keine Lösung für. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich glaube, dass gewisse Routinen wahnsinnig wichtig sind. Und mit Routinen meine ich jetzt nicht zwangsläufig so eine Nutzungsdauerroutine, sondern für meine Frau und mich ist klar, im Schlafzimmer haben wir keine Handys. Mhm. Und das ist ein gutes Vorbild und das würde ich meiner Tochter versuchen, relativ früh auch mit auf den Weg zu geben. Um klarzumachen, Medienumgang bedeutet eben Umgang mit Medien, wenn sie da sind und auch Umgang mit Medien, wenn sie nicht da sind. Mhm. Das ist ein Punkt, den ich wichtig finde. Das andere war auch genau in deinem Wortlaut von dem, was du gerade gesagt hast, schon drin, nämlich Vertrauen. Ich glaube, wenn zwei Dinge vorherrschen, nämlich erstens, dass die Kinder Selbstwirksamkeit erfahren mit anderen Dingen, also mit Freunden, mit dem Spielen, mit dem Draußensein und so weiter, mit einer Ich-Erfahrung, dann ist das Risiko einer totalen Selbstveräußerung, wie es durch dieses passive Konsumieren zustande kommt, nicht so groß. Also, um das jetzt mal kurz klar zu machen, wir haben natürlich mit einer erheblichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen zu tun, die unter Suchtverhalten fällen, aber es sind 4%. Das ist nicht schön, dass es 4% sind, aber es sind 4%. Es sind nicht 27%, sondern es sind 4%. Und bei diesen 4% ist die Differenzierung auch noch Abhängigkeit genau von was. Die neuen Medien haben zu ganz viel geführt, ja. Keine Sau würde das kleine schwedische Mädchen kennen, nur weil es sich mal irgendwie vor ein Regierungsgebäude hockt. Es gibt ganz viele Dinge, diese Vernetzung, die sozialen Medien und so weiter auch forciert haben, die gut sind. Es gibt immer wieder Leute, die entdeckt werden und dies, das. Und es geht nur darum, dass wir aufpassen, glaube ich, zu versuchen, einen kulturpragmatischen Blick zu bewahren. Und kulturpragmatisch heißt, wir sind uns der Gefahren und der Herausforderungen bewusst. Aber wir sehen auch, dass wir in einer ganz veränderten Welt leben, die auch unglaublich tolle Potenziale hat. Zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier gerade in München an einem verregneten Dienstag und an irgendeinem Tag macht jetzt gerade jemand was, joggt, macht die Wäsche, geht einkaufen oder so und hört zu und denkt dann weiter darüber nach und so. Und das ist einfach ja wahnsinnig toll.
Das hat er schön gesagt, der Bob, oder? Deshalb hier auch mal von mir ein fettes Danke an euch, dass ihr uns hört, so voll digital als fancy Podcast. I stop and wonder
how this happened after all. Danke dir, Bob. Danke für deine Zeit.
Herzlichen Dank. Ich bin mal gespannt, was eure HörerInnen schreiben. Das war ja ein wilder Ritt durch die verschiedensten Bereiche.
Oh ja, da schließe ich mich ihm an. Euer Feedback könnt ihr mailen oder auf Insta schicken. Wie? Das steht in den Shownotes. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Bitte abonniert uns in eurer Podcast-App, dann werden wir auch von anderen Eltern besser gefunden. Ich bin Katrin Hasselbeck und diese Folge hat Johannes Molz recherchiert, Jutta Prediger redigiert und Michael Heumann produziert. Haltet durch, liebe Schulkindeltern, und kämpft für die Veränderung, die wir brauchen. Alles Liebe, eure Katrin.